Weltunordnung. Der internationale Politik-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Wenn in deutschen Medien einmal von Albanien die Rede ist, dann dominieren negative Schlagzeilen. Korruption, Kriminalität, Krise. Kaum ein Bericht kommt ohne diese Schlagworte aus. Da passen die aktuellen Massenproteste so gar nicht ins Bild. Seit Mai 2026 protestieren Hunderttausende Menschen unter der Losung „Albanien ist nicht zu kaufen" gegen ein geplantes Luxustourismusprojekt auf der Insel Sazan in der Nähe der Stadt Flora. Und hinter dem Immobilienprojekt steht die Familie Trump. Die Investmentfirma Atlantic Incubation Partners LCC gehört Jared Kushner, Ehemann von Ivanka Trump, der Tochter des US-amerikanischen Präsidenten Donald. Atlantic Incubation wird von der albanischen Regierung mit allerhand Sonderregelungen hofiert. Denn Ministerpräsident Edi Rama möchte Albanien zu einem Tourismusstandort ausbauen. Was macht es da schon, dass das geplante Luxushotel mitten in einem Naturschutzgebiet gebaut wird? Ich bin Felix Jeitner und in der heutigen Folge des Podcasts Weltunordnung spreche ich mit Inva Halili über die sogenannte Flamingo-Revolution. Inva ist Gewerkschafterin, in Albanien geboren und dadurch eng mit linken und gewerkschaftlichen Akteuren aus dem Land vernetzt. Die Entstehung und Etablierung der Linken in Albanien begleitet sie seit Jahren solidarisch. Sie war bei den Protesten vor Ort und hat viele Gespräche mit Aktivistinnen und Teilnehmenden geführt. Im Gespräch bleiben wir nicht bei den Protesten stehen, sondern wollen auch die Hintergründe in den Blick nehmen und Albaniens Entwicklung seit den 1990er Jahren besser verstehen. Wie prägt die neoliberale Transformation das Land? Welche Rolle spielt die EU in Albanien? Ist ein Beitritt wirklich eine wünschenswerte Entwicklung? Und welche Auswirkungen haben die Kooperationen in der Flüchtlingsbekämpfung, Stichwort Albanien-Modell? Auf all diese Fragen geben wir heute linke Antworten und wollen damit das einseitige Albanien-Bild hierzulande ein wenig zurechtrücken. Hallo Inva, ich begrüße dich sehr zu Podcast Welt und Ordnung.
Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung.
Inva, wenn wir über Albanien sprechen, stehen wir, glaube ich, vor dem Problem, dass selbst gut informierte Zeitungsleserinnen und Zeitungsleser in Deutschland kaum etwas über Albanien wissen. Und umso mehr hat hierzulande die Menschen die Proteste überrascht. Und auch da finde ich nochmal interessant, über den Auslöser zu sprechen. Das waren ja milliardenschwere Luxusprojekte an der albanischen Küste, hinter denen unter anderem Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner stehen. Ivanka Trump, die älteste Tochter des US-Präsidenten Donald Trump, also bis in die höchsten Spitzen der US-amerikanischen Politik reicht dieses Projekt und damit ist die Tragweite der Proteste ja wirklich groß. Erzähl uns doch noch mal mehr zu den Hintergründen. Wie ist es dazu gekommen, dass die Menschen in Albanien gegen dieses spezielle Luxusprojekt angefangen haben zu protestieren und warum eigentlich ausgerechnet jetzt?
Ein Anwohner aus Svrnetz, das ist an einem Örtchen, an der idyllischen Nata-Lagune, wurde von privaten Sicherheitskräften vor den Augen der Polizei gewaltsam abgeführt. Trotz der Proteste anderer Anwohner außerhalb des abgeriegelten Bereichs, wo die Bagger im Einsatz waren, schlugen ihn diese privaten Sicherheitskräfte ins Gesicht. Sie zerrten ihn an den Arm hinter dem Stacheldraht außerhalb des Protests Bereichs und schleiften ihn dann über eine Strecke von etwa 50 bis 70 Metern, während er schrie. Polizeikräfte waren vor Ort, sie hielten sich vor dem Stacheldraht auf und sorgten mit dafür, dass die Anwohner in das abgeriegelte Gebiet nicht eindringen. Und sie sahen tatenlos zu und griffen nicht ein, obwohl sie, sage ich mal, die Misshandlung eines albanischen Bürgers durch private Sicherheitskräfte beobachten konnten. Und dieses Geschehen wurde von einem Aktivisten der linken Partei Lovisia Bashk gefilmt und anschließend im Internet veröffentlicht. Kurz darauf kam es vor Ort zu weiteren Protesten, an denen Anwohner, Umweltaktivistinnen der NGO Pipinea sowie Aktivistinnen und Mitglieder der Lovisia Bashk teilnahmen. Es waren so 50, 60 Personen. Auch diese Proteste wurden gewaltsam aufgelöst, unter anderem durch den Einsatz von Tränengas und körperlicher Gewalt. Nach diesen Ereignissen wurde in Tirana dann am 30. Mai unter dem Motto Albanien steht nicht zum Ausverkauf, zu einer Großdemo aufgerufen, zu der bereits am ersten Tag auf Anhieb rund 50.000 Menschen auf die Straße gingen. Niemand hatte damit gerechnet. Und ja, es geht bei diesen Protesten definitiv um den Ausverkauf Albaniens. Es geht bei diesen Protesten definitiv darum, Naturschutzgebiete vor räuberischer, kapitalistischer Verwertung zu schützen. Aber sie waren meiner Meinung nach nicht der Auslöser. Die Nata-Lagune ist keineswegs das erste, sagen wir, Filetstück an der Küste, das Oligarchen sowohl aus dem Innen- als auch aus dem Ausland überlassen wurde. Auch die Verbindungen mit Deals zu Kushner und Trump sind seit längerem bekannt. Anfang 2026 gab es in der südlich gelegenen Adria-Stadt in Vlora ein Treffen zwischen ihm und dem albanischen Premierminister Edi Rama, auf das Linke und Umweltaktivistinnen in sozialen Medien aufmerksam machten, mit Blick auf die Nata-Lagune und die Insel Sazan. Offensichtlich ohne größere Reaktionen. Es gab Berichte vor 2 Jahren, die diese Deals auch offengelegt haben. Auch damals führte das zu keinen Massenprotesten. Und jetzt wird es nochmal spannend. Man muss sozusagen sagen, dass diese Investitionsplanungen, ne, rund um diese Insel und um dieses kleine Örtchen da in dieser Delta-Landschaft, die stehen nicht für sich allein. Das ist kein Einzelfall. Auch der Hafen, beim Hafen von Durres wurde das Projekt an Saudi übergeben, mit Sondergesetz, mit einem beschleunigten Parlamentsverfahren und offenbar vorab festgelegter Partnerschaft, die bei einem Dinner 2021 in Dubai zustande kam, wo auch der albanische Premierminister dabei war. Also keine öffentliche Debatte, kein Wettbewerb. Auch der Hafen von Vlora, auch da gibt es ein ähnliches Vorgehen. Strategische Gesetze, Sonderbeschlüsse des Parlaments und Modelle wie Albanien für 1 Euro ersetzen transparente Verfahren. Beim Flughafen von Vlora, der auch noch nicht fertig ist und auch in räumlicher Nähe dieser Lagune ist, von wo aus die Proteste quasi auch ausgingen, hier sozusagen wurde zwar ein Ausschreibungsverfahren zwar formal durchlaufen, aber auch dort wirken die Entscheidungen politisch vorgeprägt. So berichten zumindest irgendwie Umweltaktivistinnen vor Ort. Die Linie ist sozusagen klar, nicht Wettbewerb und öffentliche Kontrolle bestimmen diese Projekte, sondern Verhandlungen hinter verschlossenen Türen nach demselben Muster. Keine demokratische Kontrolle, keine Transparenz. Grundstücke werden wie Beuteinvestoren zur Verfügung gestellt. Und deshalb ist der Umgang mit diesen Investitionen bei der Insel Sazan und auch in Svanetz keine Ausnahme. Sie stellen keine Ausnahme dar, sondern die nächste Stufe desselben Modells, das in Albanien in den letzten 30 Jahren Schule gemacht hat. Um zurück zu deiner Frage zu kommen, was die aktuelle Eskalation ausgelöst hat, war, würde ich sagen, weniger der Deal an sich, als vielmehr die offen zur Schau gestellte brutale Gewalt und die implizite Botschaft eines Machtanspruchs nach dem Motto, wir haben das Geld, wir können mit euch machen, was wir wollen, wir können euch auch töten, wenn wir wollen, wer soll das verhindern? Und diese Haltung wurde auf einmal wie ein Brennglas für eine lange, aufgestaute Konfliktreihe und brachte dann das Fass schließlich zum Überlaufen.
Ja, danke nochmal für diesen wirklich fundierten und auch nochmal breiten Einblick in die Hintergründe dieser Proteste. Ich finde, da sind 2 Sachen wichtig. Also zum einen wollte ich auch nochmal deutlich machen, dass ich finde, dieses Projekt hat ja einen richtigen kolonialen Charakter, ne? Also Ivanka Trump hat ja die Insel Sazan beschrieben als ein Stück Land, das sie und ihr Ehemann als Erste entdeckt hätten. Also es ist ja völlig absurd, sowas zu behaupten. Und gleichzeitig, das hast du ja auch schon bereits gesagt, rollt der albanische Staat internationalen Investoren den roten Teppich aus. Und Kushners Unternehmen, Atlantic Incubation Partners, hat ja auch den Status eines strategischen Investors und profitiert auch von diesen beschleunigten Genehmigungsverfahren und anderen Sonderregelungen, von denen du bereits gesprochen hast. Jetzt hast du aber auch gesagt, das ist ja alles nicht neu, ne? Also das Ende des Staatssozialismus in Europa ist ja auch gleichbedeutend mit einem neoliberalen Siegeszug. Und wir sehen nicht nur in Osteuropa und Albanien, sondern ja europaweit Privatisierung, Deregulierung der Finanzmärkte und Sozialabbau. Also das, was wir als Washington-Konsensus beschreiben. Was unterscheidet denn dann die aktuellen Proteste von den früheren in Albanien? Wo würdest du sagen, ist vielleicht was Neues, was sich gerade ändert?
Ich war in der letzten und in dieser Woche für mehrere Tage in Tirana und habe zahlreiche Gespräche mit Aktivistinnen sowie mit Teilnehmenden der Proteste geführt. Auch in meiner Familie haben wir intensiv darüber gesprochen. Ich muss ehrlich sagen, vieles von dem, was ich gesehen habe und erlebt habe, habe ich noch nicht vollständig verarbeitet. Ich schwanke im Moment zwischen großer Bewunderung und Demut auf der einen Seite und vielen offenen, unbeantworteten Fragen auf der anderen Seite. Aber vielleicht hilft es hier das Ganze, was sich dort abspielt, mit Blick auf die großen Protestwelle der letzten Jahre auch einzuordnen. Also es gab 2018 sehr große Proteste gegen Studiengebühren in Albanien, bei denen es gelungen ist, soziale Fragen miteinander zu verknüpfen, vor allem aber von den Studierenden getragen. Diese Bewegung hat damals maßgeblich dazu beigetragen, dass die außerparlamentarische linke Organisation, Organisata Politica, so hießen sie damals, gewachsen ist und sich schließlich zur Partei entwickelt hat. Ein Riesenerfolg in Albanien, wenn man bedenkt, dass es dort über 30 Jahre lang kaum möglich war, eine linke Partei zu etablieren. Das hat historische Gründe, nur eine starke antikommunistische Haltung gegenüber allem, was links ist und mit Arbeiterorganisationen zu tun hat. Darunter fallen auch Gewerkschaften. Es ist deshalb so schwierig mittlerweile, Gewerkschaften in Albanien zu etablieren, weil dieses historisch tradierte Misstrauen noch sehr, sehr präsent ist. Und das ist natürlich quasi der Unterschied zu den heutigen Protesten. Es war thematisch enger als heute. 2011 gab es große Antikorruptionsproteste, die wichtig für die Entwicklung der Zivilgesellschaft waren und zur Entstehung der organisierten außerparlamentarischen Linken beigetragen haben, nämlich zur Entstehung der Organisata Politica. Ja. Der Unterschied zu heute, sie wurden nicht von der breiten Masse getragen wie heute. Es waren auch sehr große Demonstrationen, aber richtig groß wurden sie dann, als die Polizei jemanden tötete. Und dann haben wir in den 90er Jahren, beziehungsweise so Mitte, Ende der 90er Jahre, massive Proteste im Kontext dieser Pyramidensysteme, dieses Schneeballsystem. Das alles führte zu einem Bürgerkrieg, Regierungswechsel war die Folge, auch kein Vergleich zu heute. Und noch früher, also 90, 91, standen dann diese ganzen Studierenden- und Jugendproteste gegen das damalige politische Establishment für Demokratie und den Sturz der alten Eliten. Es ging damals um den Sturz der Nachfolger der Kommunistischen Partei Albaniens. Auf den ersten Blick erinnert die aktuelle Bewegung sozusagen an diese Bilder von damals, an diese Bewegung von damals. Der entscheidende Unterschied ist jedoch, damals existierte eine klar organisierte Opposition, die als politischer Kopf der Proteste fungierte. Und auch wenn diese Opposition das Land später in eine sehr schwierige Lage geführt hat, war sie doch eine strukturierte Kraft, die den Verlauf der Ereignisse maßgeblich prägen konnte. Und heute erleben wir zwar eine sehr breite Bewegung, die Proteste seit inzwischen 27 Tagen trägt und jeden Tag weiter anwächst. Wir erleben eine Verflechtung sozialer, ökologischer und demokratischer Fragen, was wirklich großartig ist. Was fehlt, ist eine klar formierte, organisierte Opposition. Ich bin, wie gesagt, überzeugt, dass diese Proteste die Gesellschaft bereits jetzt schon progressiver gemacht haben und langfristig positive Effekte haben werden. Gleichzeitig konnte ich bislang keine strukturierte politische Kraft erkennen, die aus dieser Bewegung heraus eine führende Rolle übernehmen kann. Im Übrigen steht die größte Oppositionspartei, das ist nämlich die Demokratische Partei, in dieser Causa geschlossen hinter der Regierungspartei, das ist die Sozialistische Partei, die mit Sozialismus ungefähr so viel zu tun hat, wie Hedgefonds mit Gemeinwohl zu tun haben. Aber auch das bezeugt nochmal, dass das alte politische Parteiensystem ähnlich funktioniert.
Ja, sehr eindrücklich. Also finde ich ja interessant, dass die Proteste sich explizit gegen die etablierten politischen Parteien aus Regierung und Opposition richten. Das heißt, wir sehen eine tiefe Repräsentationskrise, auch eine Infragestellung, würde ich sagen, des sozioökonomischen Modells, das Albanien in den vergangenen 30 Jahren dominant ist. Und du hast ja auch die ökologische Dimension des Protests angesprochen, also ein Bau von Luxusimmobilien in Landschaftsschutzgebieten, die Leute zu Recht empören. Also das sind ja unglaublich viele Facetten. Und das Spannende ist ja, dass sich die Leute dagegen organisieren, und zwar autonom und basisdemokratisch. Wer sind denn dann diese Leute? Wer geht denn da auf die Straße?
An den Protesten beteiligen sich zunächst einmal unterschiedliche organisierte Gruppen. sind Umweltaktivistinnen. Es ist die linke Partei, Lovisia Baschk, im Übrigen die einzige Partei, die von den Demos nicht ausgeschlossen wird. Es gab einen einzigen Versuch, ihren Abgeordneten aus der Demo zu drängen, doch große Teile der Protestierenden stellten sich schützend vor ihn. Und darüber hinaus sind feministische Gruppen präsent, sowie Kolleginnen und Kollegen aus Arbeitskämpfen, die in den letzten Jahren mehrfach versucht haben, unabhängige Gewerkschaften aufzubauen, aber am Widerstand der Oligarchie und der Politik gescheitert sind. Hinzu kommen einige politisch orientierungslose und politisch fragwürdige Akteure, darunter Vertreter nationalistischer Splittergruppierungen oder auch ehemalige Abgeordnete aus der Sozialistischen oder Demokratischen Partei, die heute kaum noch Bedeutung haben und versuchen, politisch wieder Fuß zu fassen. Das heißt, diese Proteste für sich zu nutzen und auch zu instrumentalisieren. Der überwiegende Teil der Protestierenden, ich würde sagen rund 90%, ist nicht organisiert. Es sind Familien, es sind viele Frauen, es sind wirklich auffällig viele Frauen, die zu diesen Demos kommen. Es sind viele Kinder, Jugendliche sowie Rentnerinnen und Rentner. Also kurz gesagt ein Querschnitt der gesamten Gesellschaft. Zur Frage, wie sich Menschen organisieren. Es gibt durchaus Pläne innerhalb der einzelnen politischen Strukturen sowie Absprachen zwischen befreundeten oder, ich sag mal, miteinander solidarisch agierenden Strukturen. Was fehlt, ist ein zentrales, übergreifendes Plenum, das politisch von einer gemeinsamen Organisationsstruktur getragen und koordiniert wird. Ebenso existiert kein Bündnis, das alle organisierenden Akteure zusammenführt und repräsentiert. Aber es gibt eine Orga-Crew, die die Lautis stellt und die dafür sorgt, wer das Mikro bekommt bei den Redebeiträgen. Aber auch das hat sich in den letzten 27 Tagen personell immer wieder geändert. Zu Beginn der Proteste kamen die Impulse vor allem von Umweltaktivistinnen. Allerdings war der Charakter der Proteste von Anfang an breiter angelegt und nie ausschließlich auf ökologische Themen beschränkt. Es ging immer auch um den Ausverkauf Albaniens, klar. Es ging immer um fehlende demokratische Kontrolle sowie um die enge Verflechtung von Politik und Oligarchie. Im weiteren Verlauf wurde dann auch der Rücktritt vom Premierminister gefordert. Es sind Forderungen laut nach einem Moratorium präsent, also das Streichen der Gesetzesänderung von 24, das Bauauflagen in Schutzgebiete lockerte. Inzwischen hat sich das Spektrum der Forderungen deutlich erweitert. Im Kern geht es um den Aufbau einer funktionierenden gesellschaftlichen Infrastruktur, darum, dass Staat und Wirtschaft den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Es geht um die zunehmende Perspektivlosigkeit, insbesondere für junge Menschen, die sie zu Migration zwingt. Ich habe vor Ort Dozentinnen, mit denen ich gesprochen habe, getroffen, die mir erzählten, dass Hörsäle früher voll waren, während heute teilweise nur noch wenig Studierende bleiben. Oft gerade genug, um den Fortbestand einzelner Instituten irgendwie auch zu sichern. Aber eigentlich sind die Unis mittlerweile leer. Und das macht Angst, wenn man auf die Zukunft blickt. Und bei diesen Protesten geht es auch um funktionierendes öffentliches Bildungssystem, in dem Kinder gut lernen und sich entwickeln können. Es geht um ein Gesundheitssystem mit ausreichend ausgestatteten Krankenhäusern, in denen weder Personal noch Medikamente fehlen. Es geht um die gestiegenen Lebensmittelpreise. Es geht um die Förderung einer Agrarpolitik, in der Bauern nicht gezwungen werden, ihre Ernten zu vernichten und so weiter und so fort. Also ein Sammelsurium sozialer Themen, die Mehrheit der albanischen Bevölkerung direkt betreffen. All das, was ich jetzt gerade erzählt habe, das steht auf keinem Flyer. Es ist vielmehr eine Verdichtung und auch eine Zusammenfassung der Redebeiträge, die vor Ort gehalten werden. Eine kleine Anekdote nebenbei. Ich weiß, wie schwierig es hier oft ist, Kolleginnen und Aktivistinnen für Redebeiträge zu gewinnen. In Albanien ist das Gegenteil der Fall. Dort ist die Redewarteschlange sehr, sehr lang. Das kollektive Bedürfnis sozusagen nach Austausch, nach Gehör, nach Beteiligung ist enorm ausgeprägt. Und das zeigt auch, dass sich einiges aufgestaut hat.
Ich finde auch, also sowohl die Bandbreite von Themen, die du erwähnt hast, als auch dieses Bedürfnis nach Austausch zeigt ja wirklich, wie viel sich da aufgestaut hat und offensichtlich auch über Jahre und wie tief die Frustration sitzen muss. Du hast ja jetzt die Rolle der linken Partei Lovisia Baschk angesprochen. Da würde ich nochmal gerne näher drauf eingehen, weil mein Eindruck ist auch von dem, was du jetzt gesagt hast, die Rolle von linken Kräften in Albanien ist ja eine relativ neue, die sich ja auch stark in Auseinandersetzung befunden hat mit dem ehemaligen staatssozialistischen Regime, also auch einer sehr schwierigen Entwicklung herauskommt. Und wir beobachten ja aber schon seit den 2010er Jahren, würde ich sagen, in ganz Europa eine Neugründung der Linken, auch um verschiedene Kernthemen herum. Also weiterhin die soziale Frage, die natürlich eine Bedeutung spielt, aber auch Gender, Ökologie. Sind diese Proteste vielleicht auch eine Chance, diese Themen stärker in die gesellschaftliche Debatte reinzutragen? Und welche Rolle spielt da auch Livizia Basch oder auch andere linke Formierungen in diesem Prozess?
Also aktuell übernimmt Livizia Basch eine zentrale Rolle innerhalb der Protestbewegung, würde ich sagen. Sie prägt die Proteste schon durch sehr konkrete, sichtbare, aber auch irgendwie auch banale Beiträge. Etwa dadurch, dass ihre Mitglieder die einzigen sind, die große Transparente tragen. Zudem geben sie der Demonstration über Blockstrukturen so einen organisatorischen Halt, bringen die Themen der Straße konsequent ins Parlament. Also kurz, in vielen Bereichen sind sie momentan die einzige Kraft, die Proteste kanalisiert, organisiert und politisch verankert in einem. Ja, es gibt auch andere Gruppen, die auch eine sehr große Rolle da spielen, aber sozusagen diese Gleichzeitigkeit von bei den Demonstrationen dabei zu sein, Proteste politisch zu kanalisieren, trotzdem zu organisieren und auch politisch sich zu verankern. Also diese Gleichzeitigkeit, das erlebe ich sozusagen nur bei dieser Partei. Aber es gibt noch etwas, was ich sozusagen erzählen möchte. Diese Partei hat auch wesentlich zur Vorbereitung dieser Stimmung beigetragen, dass diese Proteste heute überhaupt stattfinden. Also in den Nullerjahren ist etwas Wichtiges in Albanien passiert. Da wurde die albanische Oligarchie zementiert. Es gab massive Privatisierungswellen, stark vorangetrieben auch durch die EU. Dieser ganze Prozess hat zentrale Infrastruktur und große Wirtschaftssektoren in die Hände weniger Oligarchen gelegt. Auch damals gab es einen enormen Frust. Es gab einen regelrechten Ausverkauf des Landes und die Menschen haben das sehr wohl wahrgenommen. Ja, wenn man tanken ging, gehörten auf einmal fast alle Tankstellen derselben Kette. Im Bergbau arbeiten viele unter Firmenkonstruktionen, die einem einzigen Typen gehörten, während Versuche, Gewerkschaften aufzubauen, von ihm massiv unterdrückt wurden. Ähnlich im Straßenbau, ein hochprofitables Geschäft, in dem ein Konzern fast alle Straßen gebaut hat und für wenige Kilometer Preise verlangen konnte, die ihm selbst im europäischen Vergleich außergewöhnlich hoch sind und dafür Milliarden aus öffentlichen Mitteln erhalten hat. Über die Baubranche traue ich mir gar nicht zu sagen, weil das so offensichtlich ist. Also vor diesem Hintergrund habe ich mich gefragt, wie es sein kann, dass es damals trotz dieses offensichtlichen Frusts kaum zu Protesten kam und warum diese Dynamik erst heute entsteht. Und meine Erklärung ist einfach, vielleicht ein bisschen zu einfach, aber auf jeden Fall unvollständig. Ist klar, Proteste entstehen nicht automatisch aus Unzufriedenheit. Sie entstehen aber auch nicht, weil man sich jahrelang darauf vorbereitet. Sie brauchen Momentum. Wenn er nicht da ist, dann springt einfach der Funke nicht über. Aber wir sehen heute in eine andere Situation hinein als vor 15 Jahren. Ich mache das mal im Schnelldurchlauf etwas konkreter. Für mich waren die Proteste von 2011 in Tirana ein entscheidender Wendepunkt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, was fortschrittlich ist. Nicht im liberalen Sinne, sondern was den Menschen gut tut, was gegen Korruption hilft, was wirkmächtig ist. Diese Entstehung von organisierter Politik, von dieser außerparlamentarischen Organisation als linke Kraft, die von Anfang an verstanden hat, dass eine linke Bewegung bei den arbeitenden Menschen präsent sein muss. Ob in Callcentern, im Bergbau, in der Textilindustrie, sie haben sich organisiert. Sie haben mit den Kolleginnen und Kollegen Gewerkschaften aufgebaut, zwar kurzfristige, aber dennoch sehr konkrete Verbesserungen erkämpft. Mit der Parteigründung dann von Livizia Basch 2022 hat sich das nochmal zugespitzt. In kurzer Zeit sind sie politisch sichtbar geworden mit einem starken Bürgermeisterwahlkampf in Tirana, wo sie 3 Monate nach ihrer Gründung auf Platz 3 landeten. Sie haben mit sozialen Kampagnen gegen Armut, gegen steigende Preise, oder für ein besseres Leben für Rentner und Rentnerinnen irgendwie quasi Politik gemacht. Also noch nie gab es in Albanien eine Kampagne für die Rentner. Und jetzt letztes Jahr auch sogar ein Parlamentsmandat beim allerersten Antritt irgendwie gewonnen, trotz eines Wahlsystems, das kleinen Parteien kaum Erfolgschancen zulässt. Und ich habe den Eindruck, dass diese Partei zwar nicht grundlegend, aber doch an vielen Stellen die Gesellschaft irgendwie verändert hat. In einem kleinen Land wie Albanien sind solche Entwicklungen schnell spürbar. Deshalb sage ich, Lovisa Baschk hat dazu beigetragen, dass Proteste heute selbstverständlicher sind und eine neue progressive Perspektive greifbarer wird. Gleichzeitig ist mir auch wichtig zu betonen, dass auch Umweltaktivistinnen und auch feministische Bewegungen in Albanien eine Rolle gespielt haben in den letzten Jahren. Aber gerade weil diese linke Partei über eine klare, organisierte Struktur verfügt, kann sie diesen Veränderungsprozess stärker bündeln und sichtbarer verkörpern. Es wird im Moment nicht reichen. Umso bemerkenswerter ist es, dass diese Themen hier wie unter einem Brennglas zusammengeführt werden.
Ja, darüber würde ich gleich auch noch mal gerne weiter sprechen wollen im Kontext sozusagen Albanien und EU. Die Frage ist ja auch, inwiefern sind solche Forderungen eigentlich aufrechtzuerhalten, wenn im Falle eines weiteren EU-Annäherungsprozesses. Jetzt hast du aber auch noch was anderes gesagt, nämlich, dass unter den Protesten auch nationalistische Kräfte sind. Und das erinnert mich an die Massenproteste 2012 in Russland, aber auch in der Ukraine während des Maidans oder auch in Ungarn. Also auch da haben ja sozusagen breite gesellschaftliche Bündnisse protestiert, aufgrund der gesellschaftlichen Empörung eben unterschiedliche Leute unterschiedlicher politischer Überzeugung zusammengefunden. Und die Frage des Umgangs mit nationalistischen Kräften finde ich schwierig. Ich finde sie aber auch zentral. Würdest du denn sagen, das ist ein notwendiges Übel und es ist wichtig, eine möglichst breite Mobilisierung aufrechtzuerhalten? Oder sollten die Protestierenden sich klarer abgrenzen von nationalistischen Forderungen? Und ist das überhaupt möglich? Das ist ja auch nicht unbedingt immer leicht, wenn es, so wie du sagst, keine klare Struktur gibt, auch noch nicht unbedingt so ausgeprägte Forderungen, ne? Also wie ist das Verhältnis zum Nationalismus?
Ich fange mal andersrum an. Es hat in den vergangenen Jahren immer wieder Umweltproteste in Albanien gegeben, an denen sich heute kaum nur jemand erinnert. Die aktuellen Proteste unterscheiden sich deutlich davon. Auch wenn durch die vielen schwarz-roten Fahnen Meere schnell ein bestimmter Eindruck entstehen kann, ist es mir wichtig, den eigentlichen Charakter dieser Proteste hervorzuheben. Also in nahezu jedem Redebeitrag geht es um konkrete soziale Probleme. Kinder, die auf Straßen spielen müssen und dabei totgefahren werden, weil ihre früheren Spielplätze durch Bebauung von Hochhäusern verschwunden sind. Rentnerinnen und Rentner, die verhungern, weil ihre Rente nicht zum Überleben reicht. Ne? Eltern, die bei lebensnotwendigen Medikamenten sparen müssen, um ihre Familien ernähren zu können. Oder Menschen, die im Krankenhaus sterben, weil während einer OP der Strom ausfällt. Oder Menschen, die enteignet werden und sie erst davon erfahren, wenn die Bagger anrollen. Also diese Geschichten stehen im Zentrum der Proteste. Die Menschen wenden sich gegen ein System, das sie seit Jahrzehnten zunehmend ausbeutet und ihnen kaum Perspektiven bietet. Sie fordern eine funktionierende öffentliche Infrastruktur, echte demokratische Mitbestimmung und den Rücktritt der etablierten Partei. Das macht diese Demos nicht zu nationalistischen Demos, weil ich hier diesen Klassencharakter, diesen sozialen Charakter sozusagen für entscheidend finde. Ob sich jetzt der Charakter der Proteste künftig verändert, das lässt sich jetzt schwer vorhersagen. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich in Albanien selbst keine dominierende nationalistische Stimmung wahrgenommen, die ausschließend ist, die rassistische, faschistoide oder nationalistische Werte vertritt. Vor Ort in Tirana, es gibt schon Einzelfälle, die da passiert sind. Also mir wurde auch quasi berichtet, dass es gab kleine Gruppen, die Menschen mit einer LGBTQ-Fahne von Demonstrationen ausgeschlossen haben. Auch vereinzelte rechtsextreme Provokationen am Rand, die da irgendwie aufgetreten sind und auch einen Hitler groß gemacht haben. Ich selbst habe das nicht beobachtet, halte aber solche Berichte für plausibel und auch sehr, sehr realistisch. Aber zum aktuellen Zeitpunkt habe ich keine Angst, dass sich die Proteste in so eine Richtung entwickeln können. Ein anderes Bild, aber auch das ist nur ein Ausschnitt, zeigt sich teilweise in der albanischen Diaspora. Bei Demonstrationen im Ausland ist mir anhand der Bilder, der Redebeiträge aufgefallen, dass viele Teilnehmende, ich überspitze es mal so ein bisschen, in traditionellen Kleidern und Trachten erscheinen, nationale Symbole sehr präsent sind. Und dazu muss man auch sagen, Diaspora-Communities insgesamt, also nicht nur albanische, sondern allgemein, sie sind oft weniger progressiv geprägt. Und ich bin mir nicht sicher, bei vielen Demos, die es in der Diaspora gab in den letzten Tagen, ob hier eher der Wunsch nach kultureller Zugehörigkeit oder ein stärkerer Ausdruck von Nationalstolz im Vordergrund steht.
Was du ja jetzt geschildert hast, ist ja wirklich eine Erfahrung von Wildwestkapitalismus in der übelsten Form. Und das würde ich gerne versuchen, jetzt nochmal ausgehend von den Protesten weiter zu vertiefen. Vielleicht nochmal einfach zum Hintergrund für die Zuhörenden. In Albanien hat ja genau wie in anderen Ländern Osteuropas eine Transformation in den 1990er Jahren stattgefunden, die aber nicht dazu geführt hat, das Land zu modernisieren, wie du ja gerade eben sehr schön und deutlich dargestellt hast. Also vielleicht nochmal das Wort Transformation zu erklären. Darunter versteht man ja den Übergangsprozess vom Staatssozialismus, also eine Parteiendiktatur, hin zu einer bürgerlich-liberalen Demokratie und von Planwirtschaft zu kapitalistischer Marktwirtschaft. Und hierzulande ja vielleicht bekannter die Autorin Lea Ipi, die in ihrem Buch Frei, Erwachsenwerden am Ende der Geschichte, ihr so einen Eindruck davon vermittelt hat, wie eine Gesellschaft über Nacht sich eigentlich auflöst, also wo staatliche Strukturen zerfallen, ersetzt werden, häufig auch wirklich durch kriminelle Strukturen, die das Land übernehmen, und wo plötzlich neoliberale Politik, soziale Verelendung und auch politische Krisen dominieren. Ganz am Anfang unseres Gesprächs hast du ja auch nochmal gesprochen, Albanien aufgrund dieser Finanzspekulationsmodelle wirklich am Rande eines Bürgerkriegs gestanden hat, was, glaube ich, hierzulande auch wieder stark vergessen worden ist. Also wirklich, was für eine verheerende Entwicklung Albanien seit 1990 durchmachen musste. Und jetzt sagst du ja, es hat sich unglaublich viel angestaut. Siehst du denn das Potenzial jetzt auch für eine stärkere Repolitisierung? Also bringen diese Proteste diese ganzen Themen wieder nach oben und kommt das jetzt auch auf die politische Tagesordnung? Was würdest du sagen?
Albaniens Geschichte im Gegensatz zu anderen Ländern des Ostblocks war wirklich nochmal ein bisschen krasser. Sie brach die Beziehungen früher zu Jugoslawien, zur Sowjetunion und auch schließlich auch zu China ab und wurde das isolierteste Land der Welt. Armut und Repression gehörten zur Tagesordnung und griffen sogar in die intimsten Aspekte des Lebens ein, einschließlich familiärer, sexueller und religiöser Angelegenheiten. Besonders nach der Hungerkrise Ende der 80er Jahre gab es eine starke antikommunistische Reaktion, insbesondere in städtischen Gebieten, die sich auch in massiver Auswanderung niederschlugen. Ein bedeutender Moment war die Öffnung der Botschaften im Jahr 1990, was dazu führte, dass Tausende von Albanerinnen 91 das Land dann verlassen haben. Albanien wurde in den 90ern das erste Land in Osteuropa, dass alle Kriterien, wirklich alle Kriterien des IWF und der Weltbank übernahm und auch diese Schockdoktrinpolitik einführte. Jede Partei, die regierte, vertiefte die Privatisierung, die organisierte Kriminalität, Korruption und Geldwäsche ist sowas wie ein Volkssport in Albanien in den 90ern gewesen, eigentlich bis heute noch. Genau, 97 brachen dann die Ponzi-Systeme irgendwie zusammen, was einen bewaffneten Bürgerkrieg auslöste, der bis zu einem Jahr andauerte und rund 3000 Todesopfer forderte. Und das markierte das Ende der ersten kapitalistischen Transformationsphase. In den Nullerjahren wurden dann die Privatisierungen als Erfolgsmuster für die europäische Integration gefördert, aber abgesehen davon und von ihren grundlegenden Mängeln waren sie auch korrupt und stießen auf keinen Widerstand. Das war der Aufstieg der oligarchischen Gangster und das war dann auch die zweite kapitalistische Phase, die das Land zu noch mehr Elend führte. Und ab 2012 kam dann die Regierung Rama, die seit heute andauert. Das heißt, wenn man das alles so ein bisschen zusammenfasst, innenpolitisch, haben die 90er und die Nullerjahre starke kollektive Narben hinterlassen. Bürgerkrieg, eine Welle massiver Privatisierungen, die zu noch mehr Verarmung führten statt Fortschritt. Und politisch gibt es zwei große Parteien, die alle Transformationsphasen geprägt haben, ne, die Demokratische und die Sozialistische Partei. Was beide großen Parteien, sozusagen die Demokratische und Sozialistische Partei, eint, sind Korruption, enge Verbindungen zur Oligarchie, Vetternwirtschaft und der Ausverkauf des Landes. Also sie stehen beide für ein System, das gleichermaßen auf Ausbeutung, auf Profitgier, auf Machtkalkül und auch die Zerstörung der Natur abzielt. Deshalb, ja, die Proteste bringen eine tiefergehende Frustration zum Ausdruck, weil die Menschen seit 35 Jahren in abwechselnder Rotation entweder die eine oder die andere Partei bekommen haben und viel hat sich für sie auch nicht verändert.
Jetzt ist es ja so, die gegenwärtige Regierung um Ministerpräsident Edi Rama führt diesen neoliberalen Kurs, von dem du ja jetzt gesprochen hast, und auch diese ganze Korruption, die diesem System inhärent ist, weiter fort. Im italienischen Fernsehen hat er mal gesagt, wir sind ein Land ohne Senat, ohne Gewerkschaften, ohne radikale Linke und ohne Komiker, die Politik machen. Also ich finde, dieser Satz steht ja für sich und zeigt sehr deutlich, was für ein Politikverständnis Rama und damit ja auch die albanischen Eliten haben. In einigen Jahren treibt Rama ja auch die Annäherung an die extreme Rechte in Europa voran. Also ich würde in dem Zusammenhang einfach nochmal erinnern wollen an diesen symbolischen Kniefall vor der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, aber auch die Kooperation in der Migrationsbekämpfung, die ja dann auch als Albanien-Modell bekannt geworden ist. Also Abkommen, die regeln, dass zwei Aufnahmezentren für Asylsuchende in Albanien eingerichtet werden. Die werden von Italien gebaut und betrieben, bis eine Entscheidung über den Asylgesuch getroffen ist. Und damit lagert Italien ja seine Asylverfahren in Drittstaaten, also konkret nach Albanien aus. Gibt es Widerstand gegen diese Rechtsentwicklung? Und werden diese Entwicklungen auch in den Protesten in irgendeiner Form thematisiert?
Der Kern der Proteste richtet sich gegen Edi Rama. Es ist spannend, dass du das auch gesagt hast, weil immer, wenn ich gefragt werde, wer Edi Rama ist, sind auch meine Antworten immer, das ist ein sozialistischer Premierminister, sogenannter sozialistischer Premierminister, der internationale Investoren gezielt damit anlockt, dass es in Albanien keine Gewerkschaften gibt. Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch die Nähe, politische Nähe zur italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Eine Allianz, die er nicht gehen muss, weil dafür wird Albanien jetzt auch nicht früher in die EU kommen. Das finde ich auch nochmal so ein bisschen spannend zu betrachten. Edi Rama ist aber auch jemand, der innerhalb seiner eigenen Partei sehr autoritär agiert und seine Macht systematisch ausgebaut hat in den letzten Jahren. Auffällig ist, dass viele seiner engsten Weggefährten der vergangenen 35 Jahre inzwischen im Gefängnis sitzen. Das legt nahe, dass er sich über lange Zeit auf einen Kreis loyaler Akteure stützen konnte, die Aufgaben übernommen haben, die ihnen jetzt zum Verhängnis wurden. Aber ne, all diese Aspekte sozusagen, die auch du jetzt genannt hast, sie sind im Grunde bekannt in der albanischen Gesellschaft, werden im Kontext der aktuellen Proteste kaum thematisiert. Um die Dynamik besser zu verstehen, woher quasi diese Nähe sozusagen zu den Rechtsextremen kommt, das wird sichtbar anhand von zwei anderen Beispielen. Also einmal die Rolle der Medien, ne, weil Rama hat auch dafür gesorgt, dass es keine freien Medien in Albanien gibt. Medien und deren Umgang mit den Protesten, das verlief bisher in zwei markanten Phasen. Also als erstes herrschte weitgehendes Schweigen, als ob es die Zehntausenden, Hunderttausenden Demonstrierenden gar nicht existieren. Erst als die Proteste dann vor allem über Facebook, sehr beliebt in Albanien übrigens, auch unter jungen Menschen, oder auch Instagram nicht mehr zu ignorieren waren, setzte eine zweite Phase ein. Das war dann die gezielte Diskreditierung und auch gezielte Verleumdung der Proteste. Es wurde immer suggeriert, hinter den Protesten stünden ausländische Akteure wie der Iran, Griechenland, Soros, Bangladesch oder sogar Nordkorea. Die letzten Tage sind es die Kosovo-Albaner. Also alle paar Tage neue Agenten, die die Massen manipulieren. Also Medien, die nicht als unabhängige Berichterstatter auftreten und ihre journalistische Verantwortung vielfach verkennen. Und paradoxerweise wurde in Deutschland sehr differenzierter über die Situation berichtet als in Albanien selbst. Inzwischen berichten zwar mehr Medien vor Ort und die Dimension der Proteste lässt sich nicht länger leugnen. Dennoch bleibt die Frage, warum die Berichterstattung so zögerlich und widersprüchlich ist. Ein möglicher Erklärungsansatz, ich habe keine Beweise dafür, aber ich stelle das mal als Frage, liegt in den Eigentümerstrukturen vieler Medienhäuser. Diese sind häufig Teil der wirtschaftlichen Netzwerke, die über den Mediensektor hinausreichen, zum Beispiel in der Bauindustrie. Es ist zumindest denkbar, dass wirtschaftliche Interessen Einfluss auf die Berichterstattung nehmen. Etwa wenn politische Entscheidungen direkte Auswirkungen auf Geschäftsmodelle haben. Belege dafür gibt es nicht, aber die Frage finde ich legitim in diesem Rahmen zu stellen. Und gleichzeitig hat Rama selbst diese Proteste wiederholt, mit Verschwörungserzählungen überzogen, Narrative, die von sehr großen Teilen der Medien in Albanien aufgegriffen wurden. Täglich werden neue angebliche Hintermänner präsentiert, begleitet von abwertenden Aussagen über die Demonstrierenden. Dieses Verhalten und dieses gar nicht verstehen wollen, warum Menschen protestieren, das verschärft die Situation zusätzlich. Mit jeder weiteren Eskalation wächst auf Seiten der Protestierenden das Misstrauen, ebenso wie die Wut über den Umgang mit ihren Anliegen. Und ich finde, diese Vorgehensweise von Rama in enger Abstimmung mit den Medien erinnert stark an Strategien, wie man sie von Orban oder Trump oder anderen rechtsextremen oder populistischen Akteuren kennt. Es wird gezielt mit Falschbehauptungen und Unterstellungen gearbeitet, um die Proteste zu delegitimieren. Ich würde sehr gerne noch einen weiteren Punkt erläutern, der quasi seine korrupte Vorgehensweise ebenso deutlich macht und das in einer Form, die ich in funktionierenden demokratischen Strukturen für kaum vorstellbar halte, zumindest nicht in dieser Wahrscheinlichkeit. In den letzten Tagen ist ein 800-seitiges Buch erschienen. Es nennt sich The Albanian Files, ein Buch über Architektur in Albanien, herausgegeben von einer Schweizer Kuratorin. Dieses Buch versammelt Beiträge von 60 internationalen Architekturbüros und beleuchtet geplante wie gebaute Projekte seit den frühen 2000er Jahren. Und dieses Buch legt eigentlich unbewusst offen, wie Küstenregionen, Naturschutzgebiete und öffentliche Flächen systematisch zu Investitions-Gigaprojekten geplant wurden in den letzten Jahren. Also die Nata-Lagune kommt in diesem Buch selbstverständlich vor, also ist es auch ein Indiz, dass es länger geplant war. Bemerkenswert ist dabei, dass das Vorwort von diesem Buch von Edi Rama stammt. Also das Muster ist so simpel wie brutal. Der Staat räumt den Weg frei, Architekten liefern Visionen, Investoren übernehmen das Territorium und das Geld für die Projekte wird dann auf dem Weg zur Projektumsetzung organisiert, meistens Drogengeld, was gewaschen wird. Und genau, und die Bevölkerung erfährt davon erst, wenn Zäune stehen, Bagger anrollen und auch Proteste beginnen. Es ist wirklich sehr spannend, dass im Vorwort Edi Rama seine Politik als, Zitat, freie Zone befreit von der erstickenden Bequemlichkeit der Überregulierung und rühmt eine Freiheit vom Nein, also eine Formulierung, die sich eigentlich wie eine Legitimation für das Vorgehen in der Nata-Lagune und auch überall in den anderen Projekten liest. Das Buch zeigt auch, wie eng Architektur in Albanien mit Macht und persönlicher Nähe zur Politik verflochten ist. Internationale Büros aus ganz Europa berichten von direkten Treffen mit Edi Rama, damals als Bürgermeister von Tirana, später als Premierminister, und von Aufträgen, die daraus entstanden sind. Jahrzehnte später planen dieselben Studios weiter für Tirana, für die Küste, für die Alpen und alle Naturschutzgebiete in Albanien. Es sind hunderte Projekte, viele auf höchst sensiblen Flächen, die wurden und werden per Direktvergabe, Geheimverhandlungen oder staatlich geförderten Partnerschaften aus dem Boden gestampft. Und das zeigt nochmal, der Skandal in der Nata-Lagune ist kein Einzelfall, sondern ein Mechanismus. Ein Mechanismus, das lange zurückgeht und nicht einfach aus dem Nichts entstanden ist. Und es geht hier um politische Macht, es geht um Investoren und Architekten, die als geschlossene Allianz quasi mit der Politik gemeinsam agieren. Und hier hat sich der Staat eigentlich von der Demokratie verabschiedet, wenn wir das wirklich ganz, ganz ernst nehmen. Und das ist wirklich beängstigend. Und ich bin froh, dass ein kritischer Umgang damit irgendwie auch ein fester Bestandteil dieser Proteste ist.
Ja, das sind ja unglaublich wichtige Hintergrundinfos nochmal, die du jetzt gegeben hast. Also nochmal die wirklich Verschränkung von Immobilien, Bauwirtschaft und Politik dazu, wirklich auch eine internationale Allianz, ne? Also das sind ja Interessen von Großkonzernen, die zumindest auf europäischer oder auch transatlantischer Ebene eine Rolle spielen. Und was du ja auch, finde ich, sehr schön nochmal deutlich gemacht hast, das Verhältnis von Neoliberalismus und Autoritarismus. Also inwiefern eine über Jahrzehnte andauernde neoliberale Politik systematisch demokratische Prozesse schwächt und letztendlich auch als Problem darstellt. Also dass dieses Zitat von Rama mit den Gewerkschaften und dann ja auch dieses Nein-Sagen-Zitat von dir, das zeigt ja nochmal von einem extremen Misstrauen gegenüber demokratischen Prozessen, das ich sehr instruktiv finde. Jetzt würde ich nochmal gerne über das Verhältnis zur EU sprechen, weil mein Eindruck war immer, Rama aktuell genießt großen Rückhalt in der EU und auch in Deutschland, weil die Wahrnehmung war, es gab die chaotischen 90er Jahre, jetzt herrscht Stabilität. Die neoliberale Wirtschafts- und Finanzpolitik entspricht ja auch den Vorgaben aus Brüssel. Und wenn wir jetzt angucken, okay, menschenverachtende und gesetzeswidrige Migrationspolitik der EU, auch die wird ja in Albanien mit einem willigen Kooperationspartner umgesetzt, obwohl du ja interessanterweise gesagt hast, das führt gar nicht unbedingt dazu, dass das den EU-Beitritt beschleunigt. Andererseits habe ich es immer so wahrgenommen, dass Rama zumindest auf internationaler Bühne gesagt hat, naja, wir müssen diese Politik umsetzen, denn das führt dazu, dass wir einem EU-Beitritt näher kommen. Ist das denn überhaupt realistisch, dass Albanien der EU beitritt vor diesem ganzen Hintergrund an Korruption, schwachen Institutionen und so weiter? Und ist es aus linker Sicht überhaupt wünschenswert, dass Albanien der EU beitritt? Was wäre da deine Position?
Also ich glaube, die erste Frage kann man nur anhand von Szenarien beantworten. Wesentlicher Grund, warum ich nicht davon ausgehe, dass Rama zurücktreten wird, liegt in der Rolle der EU. Aus europäischer Perspektive stellt sie sofort die Frage, wer käme danach? Die Demokratische Partei gilt in Brüssel als kaum verlässliche Alternative und andere ernstzunehmende politische Kräfte sind derzeit nicht in Sicht in Albanien. Ein Rücktritt Ramas würde daher aus europäischer Perspektive bedeuten, mehr Instabilität, ein schwer kontrollierbares politisches Umfeld und das alles auf dem Balkan noch dazu. Und vor diesem Hintergrund ist es plausibel, dass die EU eher darauf setzt, ihn im Amt zu halten. Also sollten jetzt die Proteste, ne, weiter an Dynamik gewinnen und der Druck aus der Bevölkerung deutlich steigen, könnte sich ein anderes Szenario entwickeln. In diesem Fall wäre denkbar, dass die EU Rama zu Zugeständnissen drängt. So nach dem Prinzip politischer Verbleib im Amt gegen das Aufgeben dieses Projekts. Rama könnte dann dem zustimmen und im Gegenzug verlangen, dass die EU-Beitrittsverhandlungen beschleunigt werden. Und am Ende könnte er sich sogar als politischer Gewinner inszenieren. Als derjenige, der entscheidend Albanien näher an die EU geführt hat. Und dieses Szenario ist eine mögliche Entwicklung. Angenommen, Rama bleibt in seiner Linie und erklärt, das Projekt wird umgesetzt, auch mit Verweis auf die USA als wichtigen strategischen Partner, dann könnte sich ein bekanntes Muster wiederholen. Der Einfluss der EU würde weiter zurückgedrängt, während die USA deutlich stärker in Erscheinung treten. Und in einem solchen Szenario wäre nicht auszuschließen, dass die Proteste schrittweise an den Rand gedrängt werden oder im Extremfall auch gewaltsam unterdrückt werden. Während das Projekt, ne, dieses NATO-Projekt von Kushner und Trump weiter verfolgt wird. Die Folge wäre im Prinzip hier, ne, eine faktische Umsetzung trotz anhaltenden Widerstands. Und in diesem Zusammenhang wird auch die Insel Sazan sozusagen, kommt auch ins Spiel und das wirft auch viele Fragen auf. Diese Insel war lange Zeit ein militärischer Stützpunkt Albaniens. Dass ausgerechnet dort nun touristische Großprojekte entstehen sollen, unter Beteiligung von Akteuren mit engen Verbindungen zur US-Politik, etwa aus dem Umfeld der Präsidentenfamilie, das erscheint zumindest erklärungsbedürftig und kaum zufällig. Das mögliche Ergebnis eines solchen Kurses wäre klar, Rama bliebe im Amt, die Proteste würden an Bedeutung verlieren oder unterdrückt und das Projekt würde dann umgesetzt. Also ergo, Albanien hat sich dann wirklich komplett aus diesem halbwegs demokratischen Spiel, wo sie mitspielen und mitmachen, verabschiedet und entwickelt sich wirklich in eine autoritäre Richtung. Das sind so zwei mögliche Szenarien. Ein drittes wäre, dass Rama tatsächlich zurücktritt und aus den Protesten heraus eine neue politische Kraft entsteht, die eine Übergangsregierung bildet, Neuwahlen vorbereitet und durchführt. In diesem Fall würde Rama zwar seine absolute Mehrheit im Parlament verlieren, könnte aber dennoch stärkste Kraft bleiben. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die linke Partei Lewisa Bask deutlich an Zustimmung gewinnen würde. Eine realistische Regierungsperspektive ergibt sich daraus jedoch nicht unmittelbar, da stabile Mehrheiten weiterhin schwer zu organisieren wären für sie. Aber auch wenn dieses Szenario derzeit eher unwahrscheinlich erscheint, bleibt es eine mögliche Entwicklung, auf dem Tisch zumindest. Wenn ich zwischen einem stärkeren Einfluss der EU oder der USA wählen müsste, würde ich mich klar für die EU entscheiden. Zweifellos gibt es viel Kritik. Demokratiedefizite der EU selbst an den zentralen Organen der EU, an Einflussmöglichkeiten oder fehlenden Einflussmöglichkeiten, an der Austeritätspolitik der EU. Mir haben Aktivistinnen sozusagen von der linken Partei erzählt, dass beim letzten Wahlkampf letztes Jahr an den Haustüren sie oft mit Kommentaren konfrontiert wurden, wie die Sprache, die ihr sprecht, die ist sehr radikal, ihr wollt einen Mindestlohn, ihr wollt eine ganz andere Justiz, ihr wollt Menschen, die Geld haben, bekämpfen, eure sozialpolitischen Forderungen sind zu krass. Das ist spannend, finde ich, denn sie fordern tatsächlich, also ne, diese linke Partei fordert tatsächlich in den Gesprächen mit den Menschen nicht viel mehr als das, was erforderlich wäre, um in die EU zu kommen, nämlich eine Justizreform, die universell ist, eine Verwaltungsreform, die nützlich ist, mehr Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität. Also insofern ist die EU als Institution aus albanischer Sicht der progressivste Player vor Ort. Für nichts davon interessiert sich die USA, solange sie in Albanien ihre Militärstützpunkte einrichten können. Auch für die Linke vor Ort ist eine Orientierung in der EU das einzige kurzfristige, aber auch längerfristige strategische Ziel, außenpolitisch gesehen.
Inward. Zum Abschluss unseres Gespräches würde ich gern mit dir nochmal über die Folgen der Proteste sprechen. Mich erinnert das aktuell in Albanien sehr stark an die globale Protestwelle zu der Jahre 2010 bis 12, als die Occupy-Proteste, der arabische Frühling, aber auch Proteste wie in Russland und in der Ukraine um diese Zeit ja so ganz stark sich abgegrenzt haben vom politischen System als solche und auch stark eigene Repräsentationen gefordert haben. Und das hatte ja sehr unterschiedliche Folgen. Also in Ländern wie in Spanien sind dadurch neue politische Parteien und Bewegungen entstanden, die progressiv waren, die das System, das politische System, die Gesellschaft auch nochmal stark verändert haben. In Großbritannien ist mein Eindruck, hat es zu einer Repolitisierung der sozialen Frage geführt, also Corbyn und die Veränderung von Labour. In Nordafrika oder Russland hat es dagegen ja eine starke autoritäre Wende gegeben, ne? Also im Kontext der Niederschlagung der Proteste. Welche Folgen hältst du denn für Albanien für realistisch?
Erstens, die albanische Gesellschaft hat in den vergangenen Tagen einen spürbar progressiven Wandel durchlaufen. Ist ein Prozess, der sich nicht einfach wieder zurückdrehen lässt. Diese Wirkmächtigkeit, die sie erleben, dieser kollektiv organisierte Unmut, die werden auch künftige Proteste und Aufstände prägen. Da bin ich sehr froh darüber. Also ein neues Albanien ist im Anmarsch. Das ist das Erste. Zweitens ist im Zuge dieser Proteste noch etwas Bemerkenswertes passiert. An vielen Orten, an denen zuvor Zäune und Stacheldraht den Zugang zu den Grundstücken versperrt haben, da haben sich Anwohner organisiert, die Absperrungen entfernt und sich die Flächen zurückgeholt. Ein Beispiel, das mich besonders berührt hat, ist Kakom. Dort handelt es sich um einen der ersten großen Deals aus der Rama-Ära. Seit den Nullerjahren sollte dort gebaut werden, doch tatsächlich ist lange nichts geschehen, vor allem wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse. Also ungeklärte Eigentumsverhältnisse heißt, wir haben Anwohner ohne formale Papiere, wir haben ursprüngliche Käufer aus den 90er oder auch den Nullerjahren und dann weitere Folgekäufer mit überlappenden Ansprüchen. Genau, und die Entwicklungen vor Ort, die zeigen exemplarisch, wie solche Projekte vorangetrieben wurden und welche Konflikte sie erzeugen. Umso bedeutender ist es, dass der Strand in Kakom letztes Wochenende erstmals seit rund 20 Jahren wieder öffentlich zugänglich ist. Familien konnten dort ihre Wochenenden verbringen, ohne für überteuerte Liegestühle und Sonnenschirme zahlen zu müssen. Ähnliche Entwicklungen sind auch in anderen Regionen zu beobachten. Das ist ein konkreter Erfolg dieser Proteste. Die Menschen gewinnen ihren Mut zurück. Sie organisieren sich und setzen ihre Interessen sichtbar durch. Drittens, unabhängig davon, ob es kurzfristig zu einem Regierungswechsel kommt, deutet vieles darauf hin, dass die Zeit der alten Parteien ihrem Ende entgegengeht. Selbst wenn sie formal bestehen bleiben, verlieren sie zunehmend an gesellschaftlicher Legitimation. Das zeigen die Proteste aktuell sehr, sehr gut. Auch das bisherige Zusammenspiel von politischer Macht, oligarchischen Strukturen und organisierter Kriminalität gerät immer mehr unter Druck. Gleichzeitig gehe ich aber noch davon aus, dass diese Strukturen kurzfristig überleben werden. Wahrscheinlicher ist, dass sie sich anpassen und neue Wege finden, ihre Interessen durchzusetzen und ihre Netzwerke aufrechtzuerhalten. Aber sie sind erstmal angeschlagen. Viertens, und ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass die linke Partei deutlichen Zulauf erhalten wird und sich weiter etablieren wird in der albanischen Gesellschaft. Das wäre ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und könnte langfristig zur Stabilisierung und Stärkung demokratischer Strukturen in Albanien beitragen.
Wenn wir schon über die Linke in Albanien sprechen, dann würde mich interessieren, wie du das Verhältnis von deutscher und albanischer gesellschaftlicher Linke einschätzt. Also du bist in beiden Ländern aktiv. Du kennst die Besonderheiten und aber auch Gemeinsamkeiten beider Länder und auch beider linker Bewegungen. Da würde mich jetzt interessieren, was kann denn die deutsche Linke von ihren albanischen Genossinnen lernen und wie könnte internationale Solidarität mit albanischen Linken heute aussehen, gerade jetzt vor dem Hintergrund der laufenden Proteste und auch vielleicht von einer möglichen gesellschaftlichen Stärkung der Linken in Albanien?
Ich habe wirklich großen Respekt vor der albanischen Linken und vor den albanischen Genossinnen und Genossen, weil sie unter Bedingungen agieren, in denen wirklich oligarchische Gangster und kriminelle Strukturen erheblichen Einfluss haben. Zum Vergleich, in Deutschland bestehen aus gewerkschaftlicher Sicht weitreichende Handlungsspielräume mit dem Betriebsverfassungsgesetz, ne, mit dem man quasi Demokratie im Betrieb organisieren kann. Es gibt sowas wie eine Tarifautonomie in Deutschland. Es gibt im Grundgesetz verankerte Arbeits- und Streikrechte. All das fehlt in Albanien komplett. Und es gibt zwar ein Arbeitsrecht, doch es ist sehr lückenhaft und kann sehr einfach umgangen werden. Das heißt, das ist in der Praxis kaum wirksam. Und trotzdem hat es in den vergangenen Jahren immer wieder ernsthafte Versuche gegeben, Gewerkschaften aufzubauen und Arbeitskämpfe zu organisieren. Also Streiks bedeuten oft den Verlust des Arbeitsplatzes. Es gibt keine Absicherung durch Streikgeld. Repression ist an der Tagesordnung. Und dennoch gehen die Kolleginnen und Kollegen diese Konflikte an. Sie erzielen Erfolge, erleiden Rückschläge und stehen trotzdem wieder auf und machen weiter. Und das ist bemerkenswert, weil, ne, auch wenn viele dieser Kämpfe bislang keine strukturellen Veränderungen bewirken konnten, sehe ich da auf jeden Fall eine Entwicklung, dass die Gesellschaft noch mehr quasi demokratisieren wird und Mitbestimmung grundsätzlich stärker machen wird. Und das geht definitiv auf die Arbeit der Linken, der albanischen Linken zurück. Wir haben noch ein weiterer Punkt. Wir haben als parlamentarische Linke irgendwie in Deutschland sehr lange gebraucht, um überhaupt über Mandatszeitbegrenzungen, über die Trennung von politischem Mandat und parlamentarischem Mandat, über Gehaltsdeckelung, ne, das waren Debatten, die wirklich sehr, sehr lange gedauert haben. Und bemerkenswert ist auch, dass all dies ohne große innerparteiliche Debatten in Albanien geschehen ist. Es wurde einfach gemacht. Beeindruckend finde ich auch undogmatischen Umgang mit politischen Fragen. Und mir gefällt diese Offenheit im Umgang mit politischen Differenzen. Es zeigt, dass man nicht in allen Fragen einer Meinung sein muss und dennoch gemeinsam handlungsfähig bleibt, Unterschiede aushält und trotzdem programmatisch auch klar ist. Ich möchte zugleich betonen, dass auch die albanische Linke von den Erfahrungen der deutschen Linken viel profitieren kann. Gerade im internationalen Kontext ist es sinnvoll, voneinander zu lernen, von den Erfolgen wie von den Niederlagen. Das muss auf jeden Fall auch viel mehr passieren. Also wir müssen diese Räume schaffen, da uns besser zu vernetzen, besser auszutauschen. Und ein konkreter Ansatz, um sozusagen, wie man unterstützen kann, besteht darin, irgendwie die Kämpfe wirklich sichtbarer zu machen und dafür zu sorgen, dass Albanien kein blinder Fleck auf der politischen Landkarte der Solidarität bleibt. Dazu gehört auch, ne, Genossinnen und Genossen einzuladen, den Austausch zu intensivieren, direkte Unterstützung zum Beispiel bei Wahlkämpfen auch anzubieten. Auch ohne die Sprache vollständig zu beherrschen, ne? Also nicht nur Urlaub dort machen, sondern auch mal die linken Kolleginnen und Kollegen und auch Genossinnen und Genossen dort vor Ort einfach unterstützen und treffen. Und genau, ich glaube, die Wirkung praktischer Solidarität wird häufig unterschätzt. Und dabei kann sie ja wirklich entscheidend dazu beitragen, politische Prozesse zu stärken und international zu verbinden.
Ingvar, ganz vielen Dank für dieses interessante Gespräch zu Albanien, zu den Hintergründen der Proteste, aber auch zu der Entwicklung des Landes seit den 1990er Jahren. Ich hoffe, dass dieses Gespräch zumindest einen kleinen Beitrag dazu leistet, dass Albanien jetzt vielleicht ein weniger blinder Fleck in der europäischen Landkarte ist und dass wir auch vielleicht mehr lernen können über die Entwicklung der albanischen Linken. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.